Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich bin ja Pastor IR, das heißt ja in der Regel nicht nur im Ruhestand, sondern auch in Reichweite. Und so ereilte mich diese Woche der Ruf, ob ich nicht hier predigen könnte. Also, ich bin da. Und ich habe ein Thema mitgebracht, was mich in letzter Zeit ziemlich bewegt hat. Und zwar von dem Gott, der mitgeht. Von dem Gott, der mitgeht. Wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, natürlich in meinem Alter nimmt man ein E-Bike, dann fahre ich wirklich sehr gerne Wege, die ich noch gar nicht kenne. Um dann am Ende zu sehen, wo ich dann ungefähr rauskomme, ist spannend. Und es ist manchmal super, weil ich dann neue Entdeckungen mache. Hier, ach, das ist dann sehr nah beieinander. Und manchmal wartet ein ganz tolles Panorama. Es ist schon eine Weile her. Ich kann mich aber daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich suchte von Böblingen aus. Ich wohne ja im Süden von Stuttgart und nebenbei gesagt, Böblingen ist ein Klacks von uns weg. Ich suchte einen Weg ganz grob in die Richtung Stuttgart und der einfache Weg geht dort über die alte Römerstraße oder Heerstraße. Aber das war mir viel zu langweilig. Meine Idee war, erst Richtung Südosten zu fahren und dann einen größeren Schlenker über Steinenbronn. Ich weiß nicht, wer die Geografie da kennt. Ich habe das Navi natürlich eingeschaltet. Aber irgendwann im tiefen Wald gab es keinen Netzempfang mehr. Und das Navi schickte mich einmal in diese Richtung und im nächsten Moment in die nächste Richtung. Ich höre noch, jetzt links abbiegen. Das höre ich mehrmals, jetzt links abbiegen. Ich war völlig frustriert, weil ich wirklich nicht wusste, wo ich war. Zweimal dachte ich, hier warst du doch schon. Doofes, blindes Navi, wenn es nicht funktioniert. Null Verlass, aber ich hatte wirklich die Richtung verloren und ich hatte mich verirrt. Das mache ich ganz selten. Der einzige Gedanke war, nur jetzt raus aus diesem Dschungel. Aber ich irrte weiter umher. Endlich habe ich ein paar Gebäude so in der Ferne gesehen, so auf einem Berg. Und später habe ich rausgekriegt, da habe ich mal wirklich nachgeguckt, wo das war. Das war Schöneich. Da wollte ich gar nicht hin. Und dann gab es für mich nur noch das eine, nämlich richtige, befestigte Straßen zu fahren mit Schildern. Jedenfalls zurück in sicheres Terrain. Und ich habe mir ein paar Gedanken gebracht, von Fahrrädern zur Orientierung, Gedanken, da wo stehen wir eigentlich und wie sind wir eigentlich auf dem Weg. Und einer der Worte, was mir in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist, ist, der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Man kann sich eigentlich keine hoffnungsvollere und tröstlichere Aussage vorstellen als die. Denn die hat es wirklich in sich. Man muss es mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Er selbst wird vor dir hergehen. Da lässt sich eigentlich gut aufbrechen, da lässt sich mutig sein und vertrauensvoll. Anders jedenfalls als per Navi im Wald. Also das ist total anders. Diese Aussage finde ich nicht nur wegweisend, sondern sie ist zugleich wegverändernd. Denn der Vers weist Israel damals nicht nur den Weg, er zeigt auch auf wen Israel sich unbedingt verlassen kann. Mit wem es in jedem Moment seiner Reise rechnen kann. Und weshalb die Israeliten es wagen können, auch wenn sie nicht überblicken, was da genau passiert. Dann habe ich mir den Bibelvers genauer angeschaut. Würdet ihr wahrscheinlich auch machen. Es ist nicht irgendein Wort so zusammenhanglos. Es wird gesprochen von dem Mann mit dem Namen Mose, der weiß, dass er bald sterben wird und deshalb so weiß, was wie letzte Worte spricht. Und zwar an einem Ort östlich vom Jordan, auf der Höhe von Jericho. Seine Aussage kann man so zusammenfassen: Ich ziehe als Anführer von euch, als dem Volk Gottes, nicht mehr weiter. Der Weg ist mir versperrt. Aber du, Israel, kannst dich fest darauf verlassen, der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Und in der Auseinandersetzung mit diesem Bibelwort bin ich natürlich auch auf mich selbst gestoßen. Was ist, wenn wir merken, dass es uns schwerfällt, zu vertrauen? Zurück zu Mose. Er sagt es nicht ohne Grund, denn der Zusammenhang bedeutet auch, was konkret der Weg für Israel ist. Israel soll über den Jordan ins verheißene Land ziehen und dieses Land einnehmen mit Kriegen. Ich verstehe, dass ich das hier nur erwähne. Man müsste das weiter vertiefen, aber es ist eigentlich zu groß. Man müsste ein Seminar darüber machen, was das eigentlich bedeutet. Wir sind trotzdem in dieser Situation und mit dem Mose, der eigentlich so etwas sagt. Wer die Geschichte Gottes mit seinem Volk kennt, wird sich vermutlich erinnern. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das war doch schon mal so ähnlich. Vor einer solchen Situation stand Israel schon einmal, nämlich als es aus Ägypten von Süden, dem Lande Kanaan, dem Verheißenen, sich nähert, die unterwegs die 10 Gebote empfängt und Gottes Verheißung für dieses Land erhält. Mutige Späher werden auch geschickt, es wird alles ausgeforscht, in 4. Mose 13 kann man das lesen. Und als sie begeistert zurückkommen, was es für ein tolles Land ist, aber so ein bisschen zögerlich erzählen, wie groß die Menschen sind, kippt die Geschichte. Die Leute sehen, das hat irgendwie Konsequenzen. Mose gibt wiederholt diese klare Verheißung Gottes an alle, er wird doch mit euch sein. Er versucht zu beschwichtigen, die Ängste zu beschwichtigen, die aufgetaucht sind, die den Gegenreden zu begegnen. Er ermutigt, Gott wird doch mit euch sein. Aber Israel kriegt kalte Füße. Nein, wollen wir nicht. Will sagen, es ist alles zu viel, es ist uns zu viel, die Aufgabe ist zu groß, wir schaffen es nicht. Und wenn Gott 1000-mal seine Verheißungen gibt, auf den Punkt gebracht, sie vertrauen dem Gott nicht, der es aus Ägypten befreit hat, der ihm diese Lebensgebote gegeben hat, der den Pharao hinter ihnen vertrieben hat. Es scheint hier ein Punkt, wo sich bei allem Vertrauen, was Israel hatte, so etwas wie Missmut und Missvertrauen deutlich macht. Es ist kein Vertrauen mehr da und in dem Moment nicht da in den lebendigen Gott und seine Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Situationen kennt. Aber bei denen ist es ist kein Gottvertrauen und auch kein Selbstvertrauen. Es ist eine unheilvolle Kombination, kein Gottvertrauen, kein Selbstvertrauen. Und das, obwohl man weiß, er hat uns befreit. Für sie steht in dem Moment fest, wir trauen dir das nicht zu, Gott. Was sie nicht sagen, aber denken, im Grunde genommen trauen wir dir nicht über den Weg. Es ist ein so spannendes Kapitel, also diese 4. Mose 13, 14. Für dieses Misstrauen bezahlen sie hart 40 Jahre Wüstenwanderung. Israel, ich sage es mal so, muss Vertrauen zu Gott wieder leise lernen. Es ist so etwas wie Gericht, weil von denen, die sich so rebellisch verhalten haben, die gesagt haben, wir trauen dir nicht, soll keiner in das Land einziehen. Israel muss Vertrauen wieder langsam lernen, leise lernen. Der lebendige Gott führt es über Stock und Stein, durch Knappheit und Fülle, vor allem aber durch die Wolkensäule, die immer ein Zeichen ist, Gott ist mit uns, er beschützt uns. Er schützt uns auf dem Weg, den wir gehen, und auch im Blick auf die Menschen, die am Ende sind. Diese Wolkensäule ist Zeichen seiner Gegenwart. Und jetzt sind wir 40 Jahre weiter. Die Zeit Wüstenwanderung liegt hinter ihnen. In fast gleicher Situation. Diesmal, wie gesagt, vom Jordan her, vom heutigen Jordanien aus betrachtet, da sagt Mose: Der Herr, dein Gott, wird vor dir hergehen. Er wird selber vor dir hergehen. Und als Mose nach 40 Jahren bei seinem Abschied diese alte Verheißung bekräftigt, hört man dann kein Murren mehr. Man hört kein Klagen. Es ist nicht so, wir schaffen es nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr. Israel hatte gelernt, mit dem Gott, der es geschaffen hat, erwählt hat, konnte es rechnen. Mit dem Gott, der uns erwählt hat, können wir rechnen. Wir Schwache vertrauen seiner Macht, wo er mitgeht, da können wir auch was wagen. Man hat den Glauben immer versucht zu erklären und in den Raster zu packen. Ist das alles Realismus? Ist das unrealistisch? Ist das vernünftig oder nicht? Hilfreich oder hinderlich? Wie immer wir Glauben betrachten, es ist etwas ganz Eigenes, was sich all dieser Raster entzieht. Es ist etwas, was sich darin ausdrückt, dass wir dem lebendigen Gott vertrauen, der mit uns geht. Es ist das Vertrauen, dieses grundlegende Vertrauen, auch wenn da Zweifel mitschwingen, aber es ist trotzdem dieses Vertrauen da in den Gott, der mitgeht. Wie gesagt, das ist das, wenn wir merken, es fällt uns schwer zu vertrauen. Ich kann Israel vollkommen nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber es gibt manchmal Situationen, wo es uns schwerfällt. Und gerade dann, wenn wir Grenzen überschreiten sollen. Ich muss noch etwas sagen zu dem Gott, der Israel erwählt hat. Und dem Gott, mit dem wir heute zu tun haben. Wir haben über Weihnachten, Ostern, Pfingsten eigentlich die drei großen Feste im Frühjahr gefeiert. Feierten Trinitatis. Ich muss immer ganz klar sagen, es ist kein anderer Gott als damals bei Mose. Wir sind in Gottes Geschichte mit den Menschen nur ein bisschen weiter. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, uns zur Rettung. Und uns ist der Heilige Geist geschenkt, als Geist, der Jesus vertritt. Jesus, der jetzt beim Vater ist, kann durch diesen Heiligen Geist überall gegenwärtig sein. Deswegen feiern wir auch Jesus hier. Wir feiern den Heiligen Geist hier, wir feiern den Vater hier. Schauen wir uns einige Geschichten an, wo genau das auch mitschwingt, wenn wir Grenzen überschreiten sollen. Und es wie sich zeigt, dass er derselbe Gott ist, der mitgeht, ja sogar mit erobert, wenn man das sogar sagen kann, der wahrmacht, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde kommt, ja sogar bis nach Winnenden, wenn man so will. Als Jesus den Heiligen Geist schickt, passieren ja überraschende Dinge. Ich muss das nicht alles im Einzelnen erzählen. An Pfingsten, das ist ja nicht nur ein Sprachenwunder, es ist ja ein Verstehenswunder. Ein paar tausend Menschen verstehen das Evangelium und werden Christen. Zuvor lesen wir, dass die Jünger alles andere machen, als rausgehen und den Menschen etwas sagen. Sie hocken verängstigt in Kellern, weil sie Angst haben vor den jüdischen Verfolgern. Kürzlich haben sie Jesu Sterben erlebt, haben auch Begegnungen mit dem Auferstandenen gehabt. Das ist aber vorbei. Irgendwo kein Ton, kein Laut ist von ihnen zu hören. Und die Frage an dieser Stelle, Ende des Reich Gottes, der Bau des Reiches Gottes in den Kerkern, in den Kellern von Jerusalem. Endet es in dieser Sackgasse? Wie war das denn, als Jesus sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein? Das hatte Jesus ihnen verheißen. Und das, was wir immer sagen, Matthäi am letzten, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann passiert es, dass Jesus seinen Geist auf die Jünger legt und die Jünger in Bewegung kommen. Der Heilige Geist, der Christus Präsens, der macht Mut. Kellertüren springen auf. Herzen öffnen sich. Sie drängen raus. Ihr Mund tut sich auf. Sie gewinnen mit diesem Geist Menschen für Jesus. Eigentlich unvorstellbar viele von einem Moment in den nächsten. Sie sollen Grenzen überschreiten und plötzlich durch den Heiligen Geist bricht sich das Bahn. Es ist der Start zur Bildung von neuen Gemeinden. Das hat alles eine Entwicklung, auch in der Apostelgeschichte, eine Entwicklung, die sehr interessant ist. Aber es ist weltbewegend, was diese Verheißung ausgelöst hat. Ich bin bei euch. Es gibt so viele wichtige Wegmarkierungen in den biblischen Geschichten. Und es gibt sie auch in unseren eigenen Lebensgeschichten. Vielleicht denken wir zurück, als wir ganz niedergeschlagen waren und irgendjemand sagte dir etwas von Gott. Du konntest fast nicht weiter und dann öffnet sich plötzlich eine Tür. Das sind die Wegmarkierungen in unseren Lebensgeschichten. An diesen Punkten kann sich ganz viel entscheiden für dich und für mich. Aus der Fülle dieser Geschichten nur die eine. Petrus besucht Christen in der schönen Küstenstadt Jaffo, heute immer noch eine Perle am Mittelmeer. In der Mittagszeit begibt er sich zum Beten auf das Flachdach und dort hat er im Gebet eine Vision. Er sieht unreine Tiere, die so wie eine Stimme aus dem Off soll er schlachten und essen. Nicht nur unangenehm, das ist Efeu. Für einen Juden etwas Unvorstellbares. Und das passiert gleich dreimal, drei Zumutungen in einer kurzen Zeit. Und dann zeigt sich in der weiteren Geschichte, was er an Merkwürdigem erlebt, das hat seinen Grund. Das Evangelium soll weiterkommen als nur zu den Juden. Ganz praktisch, in dem Moment, als er diese Vision hat, sind zu ihm Abgesandte unterwegs, Abgesandte eines römischen Hauptmanns aus Caesarea. Leute aus dem sogenannten Heidentum, so würde man das sagen. Als Jude darf er sich nicht mal mit denen treffen. Und dann kommt die verrückte Botschaft, geh mit ihnen, überschreite diese Grenze. Hab keine Abscheu, blockiere nicht, ich bin mit dir. Und das heißt aber noch viel mehr, in Caesarea wurden Leute auch weggeschickt, auch mit einer bestimmten Vorstellung. Gott war schon in Caesarea, in dieser heidnischen, von römischen Kult und so weiter geprägten Stadt. Und Petrus könnte abblocken. Also bitte, mir als jüdischen Mann kannst du Gott das doch nicht zumuten. Und er lässt sich bewegen von dem Gott, der seinen Geist schenkt, sein Wort schenkt und die Verheißung, ich bin mit dir. Und dann zieht er mutig mit, verkündigt das Evangelium. Es ist im Grunde genommen der Beginn und der Auslöser, dass sich das Evangelium auch bei den sogenannten Römern und Griechen verbreitet. Es war nichts Selbstverständliches damals. Bis heute nicht. Aber es gibt auch nichts Anziehenderes als die Liebe Gottes, die zu einem Menschen kommt und auch in einem Menschen schlägt für andere Menschen. Ganz zu schweigen, ich gehe nur ein paar Schritte weiter in der Apostelgeschichte, wenn man so will, von diesem Paulus, der mit seinen Reisen das Evangelium im ganzen hellenistischen Raum des Imperium Romanums verkündet. Angefeindet, manchmal eingekerkert, ihm oft widersprochen, verhasst, verfolgt und er trägt mit ganz großer Gewissheit die Botschaft von dem lebendigen Christus nach überall. Er ist unterwegs in den verschiedensten kleinen Provinzen in Kleinasien. Einmal hat er dort einen Traum, in dem jemand ruft, komm herüber und hilf uns. Der Mann ist erkennbar Europäer und Paulus überschreitet daraufhin erstmals eine andere Grenze, die Grenze nach Europa. Dass überhaupt jemand ruft, zeigt, da in Europa ist Gott auch schon am Werk. Sonst hätte der Mann nie diesen Traum gehabt. Er hätte nie gerufen, komm herüber und hilf uns. Es sind diese Grenzenüberschreiter, die sich vorwagen, die das mit Gottes Hilfe tun und immer mit der Verheißung, ich bin mit dir. Dabei ist der Horizont des Reiches Gottes schon immer etwas weiter als unser eigenes Denken und vielleicht sogar auch unser Empfinden und unser Leben. Wenn wir Land gewinnen wollen, ist immer die Frage, wie können wir heute Menschen erreichen? Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Die Kirche war früher zum Anfang meiner Dienstzeit vor 45 Jahren, war früher eine bestimmte Größe in Stadt und Land. Der Einfluss heute nahezu gleich null. Es gab vor 30 Jahren noch viele, die einen Grundbestand an biblischem Wissen hatten. Heute muss man sagen, Kenntnisse gleich null. Wir brauchen ganz neue Ansätze, um den Leuten etwas zu erzählen. Wahrscheinlich müssen wir im Leben dieser Menschen anfangen. Und das passiert ja durch tolle Programme, Alpha-Kurse und so weiter. Wir müssen ganz anders mit Menschen rechnen, aber eben auch mit der Gegenwart Gottes rechnen, der schon diesen Menschen ist. Jüngst schrieb ein junger Kollege eine Mail, er möchte junge Leute erreichen, aber er wüsste momentan gar nicht, er war selbst noch jung, um die 30 oder noch nicht mal, aber er wüsste im Moment gar nicht, wo die stehen, wie die ticken. Das passiert ja auch manchmal, dass Leute andere Menschen erreichen wollen, aber sie sind selbst so insidermäßig vernetzt, dass sie gar nicht wissen, wo stehen die anderen eigentlich. Und was sie genau für Fragen und Sorgen haben und vor allen Dingen, wo man anknüpfen müsste. Die Generation von TikTok tickt halt eben anders als damals bei Dropkick oder wie auch immer. Wie lassen sie sich erreichen? Mit welchen Mitteln, an welchen Orten? Und wer von uns überschreitet die Grenzen zu diesen anderen Milieus? Das ist nicht so einfach. Die gute Nachricht, Jesus geht mit. Und noch mehr, Jesus ist schon da. Und wir müssten nur irgendwie hinter ihm hergehen und uns den Weg bahnen lassen und zeigen lassen. Dabei braucht es keine alten Rezepte, aber eine neu entfachte, vom Heiligen Geist gewirkte Liebe zu den Menschen. Und dann bahnt diese Liebe den Weg, weil Jesus schon mit uns unterwegs ist. Um an Jesus dran zu bleiben, dazu gehört aber auch wirklich manchmal auch noch einen Schritt mehr. Wenn ich den Weg zum Dank wagen will. Etwas, was uns vielleicht allen täglicher begegnet. Die wenigsten wissen, dass ich in einer Kantorei singe. Ich bin schon von meiner Kindheit an immer auf Musik ausgelegt. Auch den Lobpreis singe ich immer gerne mit. Aber ich singe in einer Kantorei. Und wir haben vor kurzem Psalmvertonungen von Mendelssohn Bartholdy gesungen. Stadtkirche Vaihingen. Es war toll. Aber ich erzähle das nicht einfach, weil das ein tolles Konzert war, sondern weil mich diese Psalmen ganz neu angerührt haben. Beim Üben von Psalm 42 hatte ich so etwas wie ein neues Landgefühl oder ein neues Landmoment. Der Psalm 42, weiß jemand, was da steht? Bestimmt, wissen einige. Aber der beginnt mit diesem wunderbaren Hirschschrei, so möchte ich fast sagen. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wir kamen unwillkürlich dann, früher hatten die Omas und Opas da große Hirschbilder oder Naturbilder, was weiß ich, im Wohnzimmer hängen. Gibt es heute nicht mehr, aber dieses Bild kam mir in den Sinn. Jedenfalls erdrückt sich aus eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und das ist so total menschlich, weil jeder Mensch diese Sehnsucht nach diesem lebendigen Gott hat, auch wenn er das so nie sagen würde, vielleicht auch noch nicht mal zeigen würde. Und wir erleben in diesem Psalm einen Beter, der zum Teil tief durchhängt, dem darüber die Tränen kommen. Er kann keine Antwort geben, wenn spottende Menschen fragen, na, wo ist denn dein Gott? Es bringt ihm im Gebet zum Weinen, zum Zweifeln, vielleicht auch ein bisschen zum Verzweifeln. In der Vertonung von Mendelssohn Bartholdy folgt dann eigentlich eine ganz neue Aussage, die heißt ganz einfach, harre auf Gott. Ich frage die Jüngeren, was heißt das eigentlich, harre auf Gott? Kann das eigentlich noch sagen, was harren heißt? Schwer, ne, oder? Harren heißt eigentlich ein inständiges Warten, harre auf Gott. Das ist ja interessant, das ist im Psalm, man spricht ja nicht nur mit Gott, sondern der Psalmbeter spricht manchmal zu sich selbst. Es ist ja manchmal ein Zwiegespräch mit uns selbst. Und in dem Fall fordert er sich selbst auf, harre auf Gott. Es ist so eine Art, nach der Klage, eine Selbstaufforderung, du bleib doch bei dem lebendigen Gott. Er spricht sich damit gewissermaßen auch selbst Mut zu. Übrigens, das kann man, wenn man Psalmen betet, wirklich so empfinden. Der Psalmbeter spricht sich selbst Mut zu. Bleib du dabei. Harre auf Gott, harre auf Gott. Beim Üben dieses Abschnittes bin ich ziemlich bei mir. Harren, ausharren. Also ich überlege gerade meine eigene Situation. Für jüngere Ohren inständig warten. Ich habe das wie so eine Aufforderung für mich gehört. Harre aus. Dulde, trage. Aber klingt auch so ein bisschen wie Stillstand und auch nichts erwarten. Vielleicht auch dulden. Andererseits brauchen wir manchmal solche Aufforderungen, doch wirklich bei dem lebendigen Gott zu bleiben und nicht andere Wege zu gehen. Aber das war meine Entdeckung in dem Moment, der Vers geht dann weiter. Und auch dieses Liedstück geht dann weiter. Harre auf Gott, was kommt danach? Denn ich werde ihm noch danken. Ja, wofür? Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Für mich war das in dem Moment, ich war von den Socken. Man denkt ja manchmal, man singt ja nicht immer, sondern denkt auch manchmal so darüber nach, was singst du eigentlich da? Für mich war das, soll ich sagen, eine Gottesbegegnung? Im Üben. Die anderen haben das gar nicht mitbekommen. Ich musste mich selbst auffordern und sagen, dieses Harre auf Gott, das geht doch weiter. Dass du vielleicht ausharrst in einer bestimmten Situation und wartest und nicht irgendwo nicht weiterkommst, es geht doch weiter. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich habe das so verstanden, höre diesen Nachsatz. Du musst diesen Nachsatz mithören, sonst verstehst du gar nichts. Bleib nicht bei diesem Harren. Das steht, denn ich werde ihm noch danken. Anders ausgedrückt, mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Es kommt und es wird eine Zeit kommen, da wird Gott handeln. Noch mehr, da wirst du vielleicht sogar dankbar sein für diese Momente, die du jetzt im Augenblick erlebst. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Es ist der Blick über den Augenblick hinaus, auf den Gott, der schon in der Zukunft da ist, auf den ich mich verlassen kann. Deswegen kann ich mutig diesen Schritt gehen. Ja, hier steht noch mehr. Ich werde sogar noch ihm danken für diese Zeit. Es kommt den Moment, da handelt Gott. Und da wirst du dankbar sein auf diese Momente der Verzagtheit, von Zersorgen, des Ausharrens. Auf diese Weise kommt eigentlich die Dynamik in das Leben, auch in den Glauben hinein. Es passiert manchmal, dass wir an irgendetwas festhalten, aber wir kommen nicht weiter. Wir müssen eigentlich in die Zukunft gucken. Und für mich war das so ein neues Landmoment. Ich bin mit dir. Du wirst mir irgendwann dankbar sein für diesen Moment, den du im Augenblick gar nicht verstehst. Hier sehen wir, dass hier ein Gott am Werk ist, der über die Grenzen hinaus handelt, mit uns handelt. Der mit uns geht über Grenzen hinaus, die wir im Augenblick wahrnehmen als unüberwindlich. Irgendwann bin ich sehr froh geworden über das Lied. Und ich konnte das mit einer ganz großen Gewissheit, auch gerade diesen Satz, denn ich werde ihm noch danken, mitsingen. Raus aus dem Stillstand, einnehmen von neuem Land. Und mit dem Gott, der sagt, ich bin mit dir. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber dieses Volk Gottes brauchte offenbar so einen Mann wie Mose, der ihm das zuspricht. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Und ich weiß nicht, ob das auch trifft. Aber ich möchte dir heute zusagen, egal wo du gerade stehst, vor Grenzzäunen, wo du sagst, da komme ich nie drüber. Wo du weißt, du sollst eigentlich einen Schritt gehen und du hast aber keinen Mut. Dann möchte ich dir heute zusagen, der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEG Remsmoor.